Africa, unite.
Afghan Alemania.
You're tuned to Radio Freiburg here in Germany.
Interkulturell, international, integrativ und in anderen Sprachen. Eine Kooperation von der InZeitung und Radio Dreieckland. Sie hören eine Sendung aus der Sendereihe InRadio. Ein gemeinsames Projekt von der InZeitung und dem Programm in anderen Sprachen von Radio Dreieckland, unterstützt vom Kulturamt. Heute mit dem Schwerpunkt Zweite Generation. Was wäre, wenn meine Eltern nicht nach Deutschland ausgewandert wären? Zu Gast hier im Studio ist Sarah. Vika und ich, Naemi, vertreten die InZeitung. Ich möchte euch Sarah vorstellen, die im Gegensatz zu mir schon lange beim Radio arbeitet. Auch sie hat Migrationserfahrung und wir werden uns ein bisschen austauschen. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja. Então, meu nome é Sara Dias. Eu nasci aqui na Alemanha, vivo aqui. Os meus pais são portugueses. E hoje estou aqui a fazer esta pequena entrevista e espero que gostem.
Vielleicht fangen wir einfach mal an damit, dass du schon lange beim Radio bist. Vielleicht kannst du erzählen, wie du da rangekommen bist.
Das war so eine ganz spontane Sache. Also ich habe immer zugehört und ja, auch so ein Hauptpunkt, sage ich mal, den wir in der Sendung haben, ist immer so eine Quizfrage und da kann man natürlich mitmachen und dann gab es halt immer eine Kleinigkeit zu gewinnen und ich habe halt immer mitgemacht oder auch bei den Wunschliedern habe ich dann angerufen und irgendjemandem halt ein Lied gewünscht und es war dann halt so, dass die Tochter von einem aus dem Team zum Studieren nach Heidelberg gegangen ist und ja, meine Eltern dann gefragt wurden, ob das denn okay wäre, wenn ich einsteigen würde und die hatten nichts dagegen und ja, ich war dann 10, als ich sozusagen in dieses Team mit dazugekommen bin und seitdem bin ich im Radio unterwegs und ich mache es eigentlich ziemlich gerne.
Und was für Themen sprecht ihr da so an?
Ganz unterschiedlich, gerade was so aktuell dran ist. Wir versuchen natürlich auch immer den Einblick bzw. den Kontakt zu dem, was in Portugal geschieht, nicht zu verlieren. Und dann viel Kultur, weniger Politik, weil das nicht so das ist, was unsere Zuhörer gerne hören, sondern eher so das Kulturelle, viel Musik, viel auch Aktuelles aus Freiburg, was hier so läuft. Es gibt hier auch eine portugiesische Gemeinde und von daher läuft das so Hand in Hand auch mit den Vereinen vor Ort.
Und du meintest gerade, du hast früher auch bei den Wunschliedern mitgemacht. Hättest du irgendein Wunschlied, das wir vielleicht spielen können?
Auf Portugiesisch?
Das wäre natürlich perfekt.
Ein portugiesisches Wunschlied. Ach, warum nicht wieder ein Fado? Es klingt natürlich wieder so Portugal und Fado. Was mir jetzt so einfällt, wäre zum Beispiel Dia de Folga. Feierabend.
Na minha rua, sol pela janela.
Hallo, hier ist Victoria Vika. Ich wollte erwähnen, dass wir jetzt noch in Vorbesprechung ziemlich viel darüber zu sprechen, was ist jetzt typisch deutsch oder typisch portugiesisch ist oder kamerunisch. Und ehrlich gesagt, genauso wie in einer von unserer InZeitungen zum Schluss gekommen, es ist nicht so einfach oder wahrscheinlich ist überhaupt blöd, irgendwelche typische Merkmale in sich zu suchen.
Ich finde viele typische kamerunische Sachen, denen spreche ich vielleicht nicht so gut. Ich kann nicht sehr
gut tanzen, also nur so semi-gut. Also ich glaube, ja, ich finde, das ist so eine Sache, die man schnell nachsagt irgendwie, dass alle auch immer dauernd tanzen. Wobei, eigentlich tanze ich schon gerne.
Hast du das auch gelernt? Also gibt es bestimmte Tänze. Ja. Hast du das hier dann gelernt?
Nee, ich glaube, das ist halt das Ding, die Tänze kann ich eigentlich. Ich tanze halt einfach so, wie es mir gerade passt. Aber du kannst Portugiesisch tanzen, oder? Du hast es gelernt.
Ich habe es gelernt, genau. Also es gibt eine Tanzgruppe, eine Volkstanzgruppe in Freiburg und in letzter Zeit natürlich nicht mehr so regelmäßig, darf ja nicht. Aber sonst haben wir regelmäßig Proben und da bin ich sozusagen auch mit hineingezogen worden. Also ich bin hineingewachsen sozusagen. Meine Eltern haben sich dort kennengelernt und dann war das klar, wenn die Kinder dann da sind, dann gehen die Kinder halt mit und von daher habe ich das gelernt und macht mir auch Spaß. Also da ist wieder ein bisschen von allem dabei, die Musik, der Tanz, die Gemeinschaft auch mit den anderen, die Portugiesisch sprechen und nicht nur, es ist einfach ein schönes gemeinsames Unterwegssein und auch ein Stück weit die Tradition vor Ort zu erhalten und so ein bisschen Heimatgefühl zu geben. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also es gibt ja sicher auch irgendwelche Vereine oder Gruppen hier. Hast du da auch irgendwelchen Kontakt?
Nee, gar nicht. Aber ich glaube, ich bin auch nicht so direkt in der Kultur aufgewachsen wie du. Also ich meine, du hast ja deine Community mit 10 Jahren in der portugiesischen Radiosendung. Also das gibt's bei mir eigentlich gar nicht. Ich finde, ich bin ziemlich deutsch aufgewachsen und musste mir das eher selbst beibringen und mich also selbst informieren und gucken irgendwie, was das eigentlich bedeutet für mich.
Ja, und hast du das im Nachhinein irgendwie vermisst, so im Rückblick, dass du da nicht so in diese Tradition, in diese Kultur hineingewachsen bist?
Ich glaube, was ich halt oft habe, ist dieser Konflikt, dass man in Deutschland vielleicht nicht so schön mitteleuropäisch aussieht wie alle anderen und in Kamerun dann einen kamerunischen Namen hat, aber noch nicht mal die Sprache spricht. Das ist dann halt komisch. Und dann sich aber oft auch rechtfertigen muss in Deutschland dafür, dass man aber noch schwarz genug ist irgendwie. Und in Kamerun muss man sich dann auch wieder dafür rechtfertigen, dass man seine Wurzeln nicht verloren hat, die man irgendwie dann vielleicht doch verloren hat. Und es ist so ein bisschen anstrengend manchmal, sich da so behaupten zu müssen oder so seinen Weg zu finden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Schon. Ich muss gerade tatsächlich dran denken. Ich finde, wenn man meinen Namen nicht hört und wenn man auch nicht weiß, dass meine Eltern aus Portugal kommen, dann nimmt man mich als Deutsche wahr. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, hier zur Schule gegangen. Aber ich finde, sobald man das weiß, habe ich das zumindest immer in meiner Schulzeit gemerkt, hat sich was verändert. Ich finde dieses Wort, ja, es ist schon so Ausländerin. Einfach. Also es ist einfach so. Das habe ich oft gemerkt, dass ich zwar hier aufgewachsen bin, aber das nicht so richtig als mein Land gespürt habe, weil ich einfach gemerkt habe, da steckt einfach viel mehr dahinter. Also es ist, sobald man den Namen hört oder man hört, okay, da sind noch andere Wurzeln, ist schon dieses in Deutschland aufgewachsen, aber ist keine richtige Deutsche. Und dann dachte ich mir immer, ja, okay, dann bist du zumindest in Portugal zu Hause, ne? So ungefähr. Und dann kommst du aber nach Portugal in den Ferien und dann bist du da auch keine Portugiesin, sondern auch eine Ausländerin. Also, weil ich ja dann aus Deutschland komme, ich habe ja dort noch nie gelebt. Also, ist schwierig. Also, so dieses, wie das eine noch das andere, wie du sagst, dort ist irgendwie, ja, wie soll ich mich fühlen?
Ja, ich finde, irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass du das auch so denkst, weil du auch so von Anfang an in der Kultur drin warst und so viel gelernt hast irgendwie.
Ja. Wobei ich schon sagen muss, also ich fühle mich ja schon zu Hause, also das auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, wobei sich das tatsächlich verändert hat, dass ich eher gesagt habe, okay, gut, also ich fühle mich in Portugal total wohl und so, auch wenn ich da als vielleicht, also mir fällt gerade so das Wort Migranten gesehen werde, weil klar, wenn man im Sommer dort Urlaub macht, man kommt aus dem Ausland, man ist Migrant, auch wenn meine Eltern dort einen Teil ihres Lebens verbracht haben. Also da habe ich dann schon immer wieder gespürt, eigentlich zieht es mich dorthin.
vielleicht auch aus dem Alltag her, weil auch immer wieder so dieser, also angeklungen ist, dieses Zurückgehen, dass der Wunsch einfach da war, von meinen Eltern auch irgendwann mal wieder zurückzugehen. Und vielleicht habe ich mich deswegen hier so ein Stück weit distanziert. So dieses, das ist nicht meins, sondern eher Portugal, weil irgendwann mal sind wir dort und dann ist dort so mein Leben. Und ich merke einfach, mit der Zeit hat sich das verändert. Weil desto älter man wird, desto klarer ist es eigentlich, wenn man nicht aus eigener Entscheidung hinzieht. Es wird natürlich immer schwieriger, auch für die ältere oder für die andere, die erste oder zweite Generation in meinem Fall, zurückzugehen und dort irgendwie Arbeit zu finden. Da habe ich dann gemerkt, das hat sich verändert und irgendwie ist das hier jetzt so meins. Also bei dir ist es spannend, weil du hast ja nur so eins, ne? Also Deutschland im Prinzip.
Aber lustigerweise habe ich trotzdem, ich glaube, ja, was ich sagen wollte, ist manchmal, glaube ich, habe ich trotzdem Lust, oder ich kann mir das auch vorstellen, in Kamerun zu wohnen und einfach dort zu sein. Aber ich glaube, das ist genau das Problem so ein bisschen mit dem Alltag, dass man vielleicht gar nicht genau weiß, wovon man letztendlich spricht und irgendwie so eine romantische Vorstellung hat. Wie wäre das denn bloß, wenn du da wärst? Und irgendwie ist das ja ein Teil von dir. Und ich finde, Kamerun ist auch nicht meine Heimat. Das ist immer so ein kleines Abenteuer, wo man noch was zu entdecken hat und wo man denkt, man findet vielleicht was über sich selbst auch raus oder was man auch wissen möchte. Und deswegen zieht es einen schon an und man will schon hin und man will mehr wissen. Und deswegen kann ich mir das an sich auch vorstellen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich ein bisschen naiv bin. Weiß ich nicht so genau, aber der Wunsch ist schon da.
Das Interessante ist tatsächlich, also ich bin jetzt schon die dritte Generation hier in Freiburg, wenn man das so sieht. Meine Großeltern kamen als Gastarbeiter hierher und meine Eltern kamen dann später auch nach. Meine Großeltern väterlicherseits, die haben es tatsächlich geschafft, nach einigen Jahren zurück nach Portugal zu ziehen. Meine Tante ist dann auch mitgegangen, hat dort natürlich ihren Mann kennengelernt und von daher war das klar, sie geht zurück, ne, und hat dann dort ihr Leben und meine Großeltern sind dann eben mit ihr zurückgegangen. Mein Vater ist hier geblieben. Meine Großeltern mütterlicherseits, die, wie ich es vorhin gesagt habe, ich bin ja mit dem aufgewachsen, na, wir gehen zurück, wann ist dann soweit, wenn ich dann mit der Grundschule fertig bin, wenn ich dann mein Abi habe und so, also die haben es allerdings nie geschafft, wieder zurückzugehen. Es ist doch nicht so einfach. Das ist das, was auch heute noch so in den Köpfen der Menschen mitschwingt. Deutschland, da verdient man gut, da hat man Arbeit, da kann man gut leben, ne? Das ist alles Paradies auf Erden sozusagen. Und es ist aber nicht so. Also in Deutschland muss man arbeiten, auch um leben zu können. Man verdient zwar mehr, klar, aber es ist dann halt tatsächlich auch alles teurer. Also wenn man das so vergleicht. Und von daher war so dieser Gedanke, nach Portugal und ein paar Jahre dort arbeiten, ein bisschen Geld zusammenzukriegen und dann wieder zurückzuziehen, hat sich dann doch als anders ergeben als erwartet. Aber ich denke, ich könnte es mir auch gar nicht anders vorstellen. Also wenn meine Eltern sich hier nicht kennengelernt hätten, ich hätte so viel einfach nicht mitbekommen. Also mein Vater kommt aus dem Norden Portugals, meine Mutter aus Lissabon und meine Großeltern mütterlicherseits ganz aus dem Süden. Also ich habe im Prinzip von Norden bis Süden Portugals alles in mir und das auch so ein Stück weit aufgesaugt und auch vermittelt bekommen. Und wenn die nicht hergezogen wären, ich finde es schön, dann auch immer mal wieder dorthin fahren zu können. Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Mhm. Und das ist auch immer wieder schön. Aber ich glaube, ich wäre nicht in der Tanzgruppe, wenn ich in Portugal jetzt zur Welt gekommen wäre, weil das dort einfach so was Übliches ist. Es ist halt, es ist halt normal. Und wenn man dann halt hier in Deutschland ist, ist nochmal was anderes. Also das ist wie so eine Verbindung schaffen irgendwie und so ein Stück Portugal nach Deutschland zu bringen. Also ich glaube, das hätte ich nicht mitgemacht.
Eine Verbindung schaffen mit Musik ist gar nicht so einfach.
Hier kommt ein Lied von mir, auch nicht sehr gut zum Tanzen. Kaed performt von dem kamerunischen Singer-Songwriter Blik Bassi featuring Riz Rosso.
Generation, da sind auch in der Schweiz Sekunde genannte Kinder oder auch Erwachsene. Da sind Migrantenkinder oder Kinder von einem Migrant und Nicht-Migrant. Das Wichtigste bei diesen Menschen ist natürlich ihre Mehrsprachigkeit oder mindestens ihre Erfahrung, mit mehreren Sprachen in Verbindung zu kommen im Laufe von ihrem Alltag oder Alltagsleben. Und das hat natürlich auch eine andere Seite. Sehr viele von diesen Kindern übersetzen dann auch für ihre Eltern und ganz viele für ihre Großeltern, noch mehrere. Und genau zu diesem Thema kam ein Artikel in der Zeitung Nummer 29, weil in Zeitung Nummer 29 war dem Thema Übersetzung gewidmet. Wir haben damals ein Gespräch geführt, Naomi und ich, mit Patricia Aparicio und Shamim Mitzei. Apropos, Shamim Mitzei war auch Redakteurin von anderen Sprachen, wird auch jetzt nach einer Unterbrechung wahrscheinlich wieder von einer afghanischen Sendung mit ganz lustigen Namen Afghan-Aleman.
Afghan-Alemania.
Wie war es bei dir, deine persönliche Erfahrung? Erstmal, wie alt warst du? Wie alt waren deine Eltern, als du nach Deutschland kamst?
Also ich war 4 Jahre alt. Meine Eltern waren Anfang 30. Und anfangs konnte ja keiner von uns Deutsch. Ich nicht, meine Eltern nicht. Da hat mein Onkel noch für uns übersetzt. Aber später, als ich dann Deutsch gelernt habe, als ich dann in weiterführenden Schulen war, dann hat es halt angefangen, zum Beispiel.
Wie viele Jahre warst du dann?
Vielleicht so 14, 15.
Und was hast du übersetzt?
Also zum Beispiel Elternabende. Also ich musste zum Beispiel mein eigenes Elternabend dolmetschen. In der Grundschule, da war ich nicht dabei, weil da war ich zu klein. Aber auf der weiteren Schule, 5. 6. Klasse, da war ich Hauptschule und da war ich eigentlich ganz stolz sogar, weil ich dann eine gute Schülerin war und mein Lehrer immer gesagt hat, ach, es gibt nichts zu besprechen, außer, dass sie super gut ist und bla bla bla, das war's. Und dann auf der Realschule und dann eben hat es wieder mit meinen Brüdern angefangen, mit meinen jüngeren 2 Brüdern, bei denen war ich sehr oft. Im Kindergarten immer abends und das hat mich halt genervt, weil anstattdessen hätte ich Fernsehen schauen können oder schlafen oder was auch immer.
Ist
ich
muss Arbeit, dann
absetzen, ja.
Und was noch?
Schriftlich, wenn da irgendwas ist für meine Mutter, tue ich dann etwas übersetzen oder wenn sie was schreiben will, schriftlich E-Mails, egal was es geht, schriftlich immer für meine Mutter und für Vater. Guck mal, zum Beispiel ein Beschwerdebrief ist oder irgendein Brief an ihn zum Amt, dann schreibe ich dann halt. Oft da, die sprechen das und die sagen, ja, schreib doch so und so und so und so und so und so.
Ah, du kannst mündlich daher, aber schriftlich.
Genau.
Jetzt ein bisschen von dir.
Ich war 2 Jahre, als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Wir waren Ende 20, also mein Papa war 28 und meine Mama 27. Genau, wir haben in zu Hause nur Portugiesisch gesprochen, also ich habe auch sehr früh sprechen gelernt, also Portugiesisch, und meine Eltern haben nur Portugiesisch gesprochen. Ich bin dann in den Kindergarten gekommen und konnte dann sagen, ich muss Pipi machen und mir ist kalt oder so, also 2, 3 Sätze und mehr konnte ich nicht. Und in der Grundschule und so weiter oder im Kindergarten auch, habe ich dann die deutsche Sprache gelernt. Zu Hause haben wir trotzdem nur Portugiesisch gesprochen.
In der ersten Klasse hast du kein Deutsch noch gesprochen?
Doch, aber also schlecht. Mhm. Schon ziemlich schlecht. Auch also in den Zeugnissen stand auch immer drin, dass ich die Artikel falsch anwende und die Zeiten manchmal nicht anwenden kann. Klar, in der Zeit haben meine Eltern auch Freunde gehabt, die dann mitgegangen sind zu Ämtern, zu Ärzten und so weiter. Und bei mir war es ähnlich wie bei Shamim, dass ich mit 12, 13 angefangen habe, dann mitzugehen. Bei mir waren es vor allem Besuche bei der Bank. bin ich heute noch überfordert mit den Wörtern, aber dann Arztbesuche, gar keine Ämter, also ist auch eine andere Situation, die mussten nicht so oft zum Amt, weil meine Eltern hatten immer Arbeit, das heißt, wir sind nie irgendwie mit Arbeitsagentur oder irgendwie so und wir mussten auch nicht zur Ausländerbehörde oder so, weil wir Europäer sind.
Aber bei dem Arzt, wie war das? In Griechisch, ja?
Das war so, dass ich das nicht negativ in Erinnerung habe, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ein Team mit meinen Eltern. Mhm. Und wir gehen da zusammen hin und wir machen das zusammen und so wie wir alles andere zusammen machen. Das war für mich wie, wenn ich Hilfe brauche mit Mathe, dann weiß ich, mein Papa, der kann besser Mathe als ich und dann frage ich ihn nach Hilfe und ich kann besser Deutsch sprechen als er, deswegen helfe ich ihm. Also das war so eine, was Normales und es war auch, ich denke schon, dass meine Eltern auch ein schlechtes Gewissen hatten, dass wir da mit mussten und die wussten ja auch, andere Kinder müssen das jetzt vielleicht nicht machen. Und so retrospektiv kann ich schon sagen, okay, die haben das wahrscheinlich versucht überzukompensieren mit anderen Sachen. Also dass sie zum Beispiel, wir durften irgendwie so viele Kinder einladen zum Geburtstag, wie wir wollten. Also egal, ob jetzt 5 oder 35 kommen, durften alle kommen. Oder wir durften immer Freunde einladen, also immer haben sich alle bei uns getroffen. Oder wir mussten keine Hausarbeiten machen und wir haben Taschengeld gekriegt. Und
du meinst Hausarbeiten, wenn sie
mal Müll mal rausbringen oder Geschirr waschen oder so, spülen, mussten wir alles nicht machen. Also das war die Aufgabe von den Eltern und wir mussten halt ab und zu solchen Terminen mit.
Und war es bei dir nicht, wie bei Patricia, ein bisschen belohnt mit etwas?
Nee, das war irgendwie selbstverständlich. Mhm. Ja, also Haushalt muss ich auch nie machen, nee.
Das war 8 von 10.
Meine Eltern waren froh, wenn ich über mein Zimmer aufgeräumt bekommen habe, wie heute halt. Sie ist froh, wenn ich mein Zimmer aufräume.
Also sie wollten, dass du mehr Zeit für deine Schule hast?
Ja, Schule, weil ich war nicht so gut in der Schule und die wollten, dass ich mich mehr auf die Schule konzentriere und haben die mich immer geschont. Ich hatte schon Riesenprobleme mit der Schule. Leider auch, muss ich sagen, sprachlich, weil worunter ich litt, es war einfach, wenn ich mir in Hausaufgaben Hilfe gebraucht habe, dass mir dann meine Eltern nicht helfen konnten. Dann habe ich mir gedacht, ach, wenn ich jetzt in Afghanistan wäre, wäre ich viel besser in der Schule, weil meine Mutter mich extrem unterstützen könnte.
Ich glaube, das ist ein Gedanke, den hatte ich schon so oft so. Was wäre, wenn ich in Portugal groß geworden bin? Das ist auch so eine Idee, die ich auch viel mit meinen Tanten, mit meiner Oma diskutiert habe, weil das war wirklich was, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Auch, also ich war auch ganz lange sauer auf meine Eltern, weil sie emigriert sind, weil ich dachte, warum seid ihr nicht dort geblieben? Dort ist unsere Familie und dort ist es schön. Und ich weiß nicht, und meine Eltern haben auch noch diese Idee, zurückzugehen nach Portugal. Und ich dachte immer, warum seid ihr nicht dort geblieben? Und klar, jetzt verstehe ich das mehr. Und ich weiß, dass ich hier viel freier aufgewachsen bin. Also ich merke, dass ich im Vergleich zu meinen älteren Cousinen auch, dass ich ein ganz anderes Verantwortungsgefühl habe. Und ich denke auch, also dass es natürlich auch mit dieser Verantwortung, die meine Eltern mir zugetraut haben, zu tun hat, dass ich viel schneller gelernt habe, mit Erwachsenen oder mit Menschen, die eigentlich höher sind, auf einer Augenhöhe zu sprechen. Und für mich war das immer so komisch. Manche Kinder in der Schule, die wollten beim Arzt nicht anrufen, die wollten keinen Termin beim Arzt ausmachen in der Oberstufe, wo ich dann dachte so, was? Das war für mich so was komplett Fernes. Und ja, ich denke, dass es auf jeden Fall was damit zu tun gehabt hat, dass meine Eltern mir das so zugetraut haben, auch mich mitzunehmen.
Sag mir, was ist Heimat? Heimat ist dort, wo ich ein Heim hab. Doch stell dir vor, dort war ich noch kein Mal. Köln ist in meinem Herzen drin, doch Nedelis hin. Das ist eine ganz wichtige Frage bei uns, woher wir sind. Die kommt dir schnell in den Sinn. Nach Hallo, wie heißt du? Ich bin Eck und komm aus Sivas. So, jetzt weißt du's. Und wenn du deine Heimat auch nur ab und zu heimsuchst, bist du klar im Vorteil, denn ich kam noch kein Mal dazu. Es ist mir unangenehm, ich hab nie meine Wurzeln gesehen und es versäumt mal diese Stadt durchzugehen, denn es ist leider eine Schande, dass ich sie einfach nicht kannte, von wo meine Verwandten und ich ja eigentlich standen. Irgendwie schäme ich mich dafür, dass ich nie da gewesen bin. Es ist nicht gar des Lebens Sinn, dass wir erfahren, wer wir sind. Ich nehme den Orient Express auf der Suche nach dem Paradies, dass man in Zukunft sieht, welches Blut in meinen Adern fließt.
Das war das Lied Orient Express von Ecofresh featuring Sammy Nasser.
Wie fandest du das im Vergleich zu deinen deutschen Freunden? Eher ein schwerer Schicksal, oh, habe ich nicht eine deutsche Mutter, oder eher umgekehrt, wie klasse, dass meine Eltern anders drauf sind?
Also mit 13, 14 fand ich das noch okay. Also eben, ich habe gedacht, okay, das mache ich halt, weil die machen andere Sachen für uns. Also mein Bruder ist da auch mitgegangen, wenn ich keine Lust hatte oder so, dann ist mein Bruder mal mitgegangen. Oder es war auch nie so, dass wir gezwungen worden sind, irgendwo mitzugehen, und wir konnten auch irgendwie sagen, okay, nee, ich habe heute überhaupt gar keine Lust, und dann war das auch okay, aber meine Eltern haben sich sicherer gefühlt mit uns. Aber also eher dann später in der Pubertät, dass man gedacht hat, warum habt ihr kein Deutsch gelernt? Ja, also das schon, aber ja, es war eher in der Pubertät dann, genau.
Ich fand es belastend auch für mich, also ich fand es schon zu viel, und ich fand dann auch eben, so wie Patricia, warum können, also schon früher so, warum können meine Eltern nicht so fließend Deutsch wie die anderen? Natürlich hatten gerade meine Mutter, für sie war das fast unmöglich, so richtig Sprachkurs. Sie hat immer wieder angefangen, musste wieder aufhören, hat wieder angefangen, musste aufhören. Und mein Vater hat auch Vollzeit gearbeitet und konnte nicht unterstützen und nicht helfen mit dem Haushalt und uns großziehen. Aber bis heute noch sagen wir zum Beispiel zu meinem Vater, du hättest zum Beispiel eine Ausbildung machen können, du warst ja noch jung, Anfang 30, beide. Aber dann bin ich überlegt, und dann war ich in Amerika, und konnte dann auch nicht so richtig Englisch. Und dann sage ich, oh, meine armen Eltern, ich verstehe dich schon. Ja.
Ich kenne die Situation auch, dass dann Freunde von meinen Eltern gefragt haben, ob ich übersetzen kann. Genau, und die Freunde von meinen Eltern, denen war das dann auch unangenehm. Und für mich war das fast das Unangenehmste. Also das Menschen meine Hilfe brauchen und dass die sich so schlecht fühlen, mich zu fragen, ob ich jetzt da mit kann oder nicht. Genau, also ich bin, manchmal hatte ich Zeit und bin mitgegangen, manchmal nicht und habe abgesagt. Also es war bei uns schon was Lockeres. Also wir hatten auch einen ziemlich charmanten und gut aussehenden Hausarzt, und da hat man sich fast drum gestritten, wer da mit darf zum Übersetzen. Das ist tatsächlich so. Und einmal, da waren irgendwie drei junge Frauen beim Arzt, alles portugiesische Freundinnen von mir, und eine war tatsächlich krank und die anderen sind mitgegangen, um zu übersetzen. Und ja, und dann mussten die die Woche drauf oder zwei Wochen drauf, war dann die, die krank war und Übersetzung gebraucht hat, war dann zum Übersetzen bei der Mutter dabei. Und der Arzt hat dann sie gefragt, so, haben Sie so schnell Deutsch gelernt in diesen zwei Wochen? Aber die sind einfach alle zum Arzt, weil der Arzt halt so charmant war und es war immer witzig bei dem und so. Und also man hat sich auch so einen Spaß manchmal da draus gemacht, so bei diesen Terminen. Aber ich erkenne natürlich, dass es auch Gefahren gibt, also gerade in dieser Kind-Eltern-Beziehung, wenn dann, also es ist nicht irgendwie, man geht zum Arzt, weil man eine Routineuntersuchung hat, sondern man geht zum Arzt, weil man irgendwie psychisch erkrankt ist oder so, dass es dann natürlich also nicht geht. Und es war jetzt bei mir zum Glück nie so, dass ich jetzt mit musste, um sowas zu übersetzen. Also bei einem Psychologen oder irgendwie bei irgendeinem wirklich ernsten Termin. Aber ich habe beispielsweise bei der Pro Familia gearbeitet und habe mitgekriegt, dass die Beraterinnen junge Mädchen heimschicken mussten, weil sie eben nicht wollten, dass sie bei ihrer Mama übersetzen, bei einem Schwangerschaftskonfliktgespräch beispielsweise.
Jetzt deine aktuelle Erfahrung, weil du jetzt Dolmetsch professionell,
ja.
Kannst du diesen Vergleich machen, erstmal von Technik her?
Also ganz anders eigentlich, nur das, was du verstehst, das gibst du weiter und das, was dann deine Mutter sagt, gibst du dann weiter. Oder oft habe ich aber auch nicht alles detailliert übersetzt. Ich habe meine Mutter sie, was hat sie jetzt gesagt? Ja, sage ich dir gleich. Und dann habe ich es nicht übersetzt. Aber ich weiß, um was es dann ging und dann habe ich das zusammengefasst. Oder wenn wir dann zu Hause waren, habe ich gesagt, ja, dann hat die Lehrerin von meinem kleinen Bruder hat das und das und das gesagt. Also zusammengefasst, aber nicht detailliert. Heute natürlich muss es Wort für Wort eigentlich gedolmetscht werden.
Also ich sehe auch ein Problem dadurch, dass die Eltern glauben, dass sie besser dran sind, wenn sie das Kind mitnehmen, als wenn sie alleine dahin gehen. Und oft ist es gar nicht so. Also es wäre gut zu sagen, ich kann diese Sprache nicht sprechen, wir müssen irgendwie eine Lösung finden und wir halten die Kinder da raus, weil die Kinder machen das dann und eben geben nur die Hälfte der Informationen weiter, weil sie es eben nicht selber verstehen. Ich meine, ein Kind oder Jugendlicher, der weiß ja nicht, was ein Bausparvertrag ist. Und diese Wörter, die kennt man nicht, also oder die weiß man nicht irgendwie. Und dann muss man das den Eltern sagen und die erhalten dann entweder falsche Informationen oder die Hälfte der Informationen und die werden benachteiligt. Und auch also diese Machtasymmetrie in dieser Eltern-Kinder-Beziehung, die kriegt man natürlich mit, eben wenn man auf der Hauptschule war, dann ist der Freundeskreis meistens mit Migrationshintergrund und das ist was fast Normales, also dass deine Eltern eine andere Sprache sprechen. Für mich ist es auch nicht komisch, irgendwo zu sitzen und die Sprache nicht zu kennen. Ich frage auch nicht irgendwie die ganze Zeit nach, und was sagen die und was sagen die, sondern das ist für mich normal. Ich höre unterschiedliche Sprachen, manche verstehe ich nicht. Und das, was wichtig ist, das kommt irgendwann bei mir an durch irgendjemand anderes. Was würde ich sagen? Genau, aber man merkt es, manchmal ist man bei Freunden zu Hause und die sprechen anders mit den Eltern und die korrigieren dann, also die übersetzen nicht nur, sondern die fangen dann plötzlich an, irgendwie auch andere Sachen zu korrigieren am Verhalten, sage ich jetzt mal. Zu sagen, ja, jetzt sag das nicht oder mach das nicht oder so. Und also da merkt man, genau, ja, da merkt man, okay, das stimmt was nicht. Also diese Kultur- und Sprachvermittlung, die läuft jetzt irgendwie falsch und die Kinder versuchen, die Eltern zu assimilieren und das ist irgendwie nicht der Sinn der Sache.
Stell mir vor, so eine Situation wie bei irgendwelchen dramatischen Fall, wo tatsächlich man muss zum Arzt oder älterer Mensch spricht kein Deutsch, muss in die Klinik. Was passiert dann? Da sprechen auch nicht alle automatisch Portugiesisch oder Dari. Gibt es da?
Ja, da muss man dann irgendwie mit Händen und Füßen kommunizieren, weil man versteht es nicht und man muss irgendwas machen und es ist einfach schwierig.
Ich wollte dazu sagen, okay, wir können jetzt sagen, was sind das für bescheuerte Eltern, die ihre Kinder zum Arzt oder wie du sagst, zum Geburtsunterricht. Wir können aber andere sagen, was sind das für bescheuerte Kliniken, die wissen, dass die Gesellschaft multikulturell ist und dass es nicht ihre Pflicht, eine Übersetzung in so eine schwierige Situation zu organisieren.
Also, das ist denen egal, ich habe das auch oft mitbekommen. Die sagen, ja, entweder bringt die Leute ihre eigenen Dolmetscher mit oder wir nehmen keine Verantwortung. Obwohl zum Beispiel die Uniklinik, die haben Dolmetscher, die können besorgen, aber die machen das nicht finanziell. Aus finanziellen
Gründen. Genau, das heißt,
machen die aber nicht.
Also ich weiß aber, dass die Stadt Freiburg einen Dolmetscherpool hat und ich bin das erste Mal eben über die Pro Familia, habe ich über diesen Dolmetscherpool erfahren. Eben, es kommt dann darauf an, manche Institutionen können das dann zahlen, also können dann das irgendwie durch Projektgelder abrechnen, dass ein Dolmetscher dabei ist. In dem Fall von Pro Familia, weil es eben so wichtig ist, dass keine Kinder da reinkommen, ist es gesichert, dass diese Übersetzungskosten die Institution trägt. Aber wie gesagt, also erstens wissen das nicht alle und zweitens manchmal will man diese Gelder nicht ausgeben und denkt, ja, dann bring doch einen Freund mit oder so. Was halt auch schwierig ist. Ich meine, in dem Fall, sie hatte jetzt irgendwie der Onkel, der übersetzt. Das ist aber auch total schwierig, weil man da trotzdem in so Abverhältnisse kommt und dann vielleicht auch vor dem Onkel nicht alles sagen möchte oder so, gerade wenn es irgendwie um Banksachen geht oder so. Und deswegen, also sollte das auf jeden Fall irgendwie eben institutionell geregelt sein, dass irgendjemand, den man am besten nicht kennt, diese interkulturelle Öffnung auch von den Organisationen, Ämtern und so weiter, die ist auch so notwendig, weil man also versucht natürlich dann auch Parallelstrukturen zu finden. Zum Beispiel, wir hatten eine portugiesische Versicherungsfrau und die hat alle portugiesischen Familien als Kunden gehabt. Also das war echt der Hammer. Die hat ihren ganzen Kundenstamm mit portugiesischen Familien gehabt. Wir hatten einen portugiesischen Arzt, den kannte jeder irgendwie in der ganzen Umgebung und der war immer ausgebucht. Es war so schwierig bei dem, also der war Hausarzt in Sinsheim, es war so schwierig bei dem Termin zu finden, weil der alle portugiesischen Familien dahin gegangen sind. In Eppingen, also es ist eine relativ große Community, da gibt es portugiesische Bäckereien, da gibt es ein portugiesisches Feinkostgeschäft. Bilden sich einfach Parallelstrukturen, wenn man nicht sicherstellt, dass die Menschen verstehen, was ich da mache. Das ist einfach so. Und klar, also ich meine, die Eltern sind ja nicht blöd, die wissen ja auch, das ist nicht cool für mein Kind, wenn ich das jetzt mitnehme. Also, dass es kontraproduktiv ist, den Finger auf die Eltern zu zeigen, weil dadurch irgendwie wird es nicht gelöst. Also durch Verbote löst sich nichts, sondern die Kinder müssen vielleicht trotzdem mit und öffnen sich nicht und sagen nicht irgendwie, ja, das passt mir jetzt gar nicht, dass ich da jetzt mit muss oder... Also eben dann behalten sie es für sich und wollen ihre Eltern schützen und das ist kontraproduktiv, dass man eher irgendwie überlegt, okay, wie kann man denn das institutionalisieren, dass da mehrere Sprachen gesprochen wird?
Ich glaube, das ist mindestens strukturell ausgrenzend, die Menschen nicht genug Hilfe anbieten, vor allem in der Notsituationen, wie zum Beispiel einer Krankheit. Und noch sie dann vorwerfen, dass sie dann eigene Kinder um die Hilfe bieten. Und zu diesem Thema übrigens wollten wir noch ein paar Wörter sagen. Ausgrenzung oder auch Rassismus, subtiler Rassismus, auch bei der Kinder selbst.
Wie war das denn jetzt zum Beispiel bei dir in der Schule? Der Name ist ja gleich, also sagt ja gleich, das steckt noch irgendeine andere Wurzel dahinter und ja, auch so das Aussehen. Also vom Aussehen her ist natürlich klar, okay, keine Deutsche, ne? Also das ist, ja.
Also ich muss sagen, ich bin schon immer aufgefallen, was das angeht, hab's aber selbst ein bisschen anders wahrgenommen. Erst wenn ich jetzt rückblickend nochmal auf meine Schulzeit schaue und auch, was ich für Erfahrungen gemacht habe, war schon oft sehr rassistisch auch und mir war das damals aber nicht so bewusst. Irgendwie hat man dann einfach mitgelacht, weil man es selbst nicht wusste oder vielleicht sich auch nicht eingestehen wollte, dass einen das jetzt eigentlich verletzt hat. Und um es einfach vielleicht auch so ein bisschen zu überspielen. Und damals habe ich mich auch selbst, okay, du bist halt die Schwarze in der Klasse, dann bist du wohl die Schwarze, dann ist es halt so und dann war das auch okay für mich. Erst später, als ich dann auch ein Jahr in Kamerun gewohnt habe, ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht doch gar nicht so schwarz bin, wie ich dachte, weil ich ja gar nicht so viel mitbekommen habe in meiner Kindheit von der Kultur. Und dann da auch nicht akzeptiert zu sein und da dann auch nicht die Schwarze sein zu können, sondern wieder eine Fremde.
War das für deinen Vater, ja, hat er dran gedacht, wieder zurückzugehen oder war das bei euch gar kein Thema?
Nee, also das ist, glaube ich, keine Option für meinen Vater gewesen. Ich glaube, er hat da so einen anderen Blick und war damals, habe ich es so ein bisschen erlebt, ein bisschen frustriert auch von Kamerun. Er hat es ja nicht irgendwie verlassen, weil er das Land irgendwie so geliebt hat oder so. Es ging halt einfach nicht. Er hat einfach keine Chance auf generell erstmal einen Job und ist deswegen ja hierher gekommen. Und ich glaube, da spielte dann auch so ein bisschen Frustration mit rein.
Und hast du Kontakt jetzt so zu Leuten aus deinem Alter? Gibt es da so den Wunsch herzukommen? Oder wie sieht's im Moment aus? Weißt du da was? Hast du da Kontakte?
Meinst du herzukommen von Kamerun
nach Deutschland? Ja, nach Deutschland, genau.
Es gibt einige, aber ich würde sagen, es ist sehr geteilt. Manche Leute, auch die ich dort kennengelernt habe, meine Freunde, die haben oft auch das Gefühl, dass sie nach Deutschland kommen und dann plötzlich Millionäre werden. Und ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen gefährlich, irgendwie das Bild, was Leute auch generell von Europa, glaube ich, haben, dass hier alles so super ist und jeder eine Chance hat und das Geld vom Himmel fällt. Andere aber, und ich würde sagen, die haben es wirklich begriffen, die sehen einfach das Potenzial in Kamerun oder generell auch in Afrika, dass da so viel drin steckt und so viel, man so viel einfach machen kann, weil halt auch einfach so viel noch nicht gemacht ist. Und ja, ich glaube, die wollen auch nicht gehen und die haben es, glaube ich, auch wirklich begriffen.
Was mir vorhin nochmal so gekommen ist, ob du so einen Unterschied feststellen kannst, so zwischen der ersten Generation und zwischen der zweiten Generation, wie sich da was verändert hat.
Also ich habe das ja vorhin auch schon angesprochen, dass ich bei meinem Vater manchmal sehr stark so diese Dankbarkeit spüre oder auch so ein bisschen vielleicht diesen Stolz, hier sein zu können. Und ich glaube, das fehlt bei mir total. Ich glaube, dass das schon ein starker Unterschied. Und ich glaube auch so ein Konfliktpunkt manchmal. Aber du hast sowas gar nicht, oder?
Ich merke schon, dass, also gerade meine Eltern, weil sie hergezogen sind, oder generell Leute, die immer noch Herz nach Deutschland ziehen, dass da schon so als erstes versucht wird, Kontakt zu den eigenen Leuten aufzunehmen. Ich glaube, die zweite Generation, dadurch, dass ich ja wirklich hier aufgewachsen bin, hier in der Schule war, ist es anders. Also ich habe dann halt meine Freundin in der Schule und ich rede halt auch Deutsch in der Schule. Also ich bin jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach Einheimischen, also nach Leuten, die Portugiesisch sprechen und ja, weil es das Einzige ist, was ich habe. Also von daher finde ich das schon nochmal ein großer Unterschied zwischen einer Generation und der anderen, dass die neu herziehen, dass die eher so versuchen, ihren Freundeskreis irgendwie aufzubauen oder erstmal so Kontakte zu finden, um sich hier erstmal einfinden zu können. Weil klar, wenn man irgendwo hinkommt, man kennt die Sprache nicht, ist das halt schwieriger. Und dadurch, glaube ich, so die ersten Generationen haben tatsächlich auch echt Schwierigkeiten gehabt mit der Sprache, weil man halt so mit Leuten aus dem selben Land zusammengearbeitet hat und mit denen ständig unterwegs waren. Und heutzutage ist es ja, man geht auf die Schule und hat automatisch irgendwie einen anderen Freundeskreis. Also man braucht so die Leute vor Ort nicht mehr.
Was ich noch fragen wollte, ob du dich an den Begriff zweite Generation irgendwie störst, weil du selbst sagst, dass du hier bist und dich auch ziemlich deutsch fühlst, ob dich das nervt, dass da nochmal mit dem Finger drauf gezeigt wird irgendwie?
Nee, also stört mich das eigentlich nicht. Also
ich glaube, das, was mich dann so eher stört, ist so der Begriff, der für die erste Generation irgendwie verwendet wird, so dieses Gastarbeiter. Also es hat sowas wie, ja, man ist jetzt hier vor Ort, aber irgendwie ist man nur Gast. Also man gehört da so gar nicht so hin. Ne? Ich glaube, das stört mich eher. Aber so zweite Generation, dritte Generation, nö, das ist so, das stört mich jetzt vom Begriff her. Ich sage, ja, ich bin die dritte Generation hier vor Ort. Das ist so, gehört dazu. Stört er dich?
Ich habe auch drüber nachgedacht, deswegen habe ich dich das auch gefragt. Ich glaube, der Begriff stört mich an sich nicht sehr, aber ich glaube, manchmal will man vielleicht einfach nur sein dürfen und sich dann da nicht rechtfertigen müssen irgendwie. Ja.
Wobei, ich finde, das hat doch auch was Spannendes. Also wenn du sagst, du bist zweite Generation, ich bin, wenn man es richtig zählt, die dritte Generation, das zeigt doch auch, dass unsere Familien das hier schon lange aushalten, oder? Also schon lange vor Ort sind. Und wenn es dir dann auch noch gefällt, dann ist es doch umso schöner zu sagen, ja, ich bin die dritte Generation und ich bin hier und die vierte kommt auch noch.
Encosta-te a minha beira, sou solteira e vivo só. Não te encostes à barreira, que a barreira deita pó. Encosta-te a minha beira, sou solteira e vivo só.
Sie hörten die Sendung Zweite Generation, was wäre, wenn meine Eltern nicht nach Deutschland ausgewandert wären? Eine Folge aus der Sendereihe InRadio. Diese Sendereihe entsteht in Kooperation mit der interkulturellen Freiburger InZeitung und dem Programm in anderen Sprachen von Radio Dreieckland. Unterstützt vom Kulturamt Freiburg. Am Mikrofon waren Sarah aus der portugiesischen Redaktion und Victoria und Naemi von der InZeitung. Und jetzt kommt noch ein Lied, Different Creatures von Circa Waves.